Der LBS Immobilien Podcast mit Martin Englert.
Hallo zusammen, herzlich willkommen wieder einmal zum LBS Immobilien Podcast. Mein Name ist Christian Schröder und heute machen wir Urlaub. Sprich, wir reden über Ferienimmobilien. Schönes Thema. Ein Viertel der Deutschen, so schätzt man, verbringt am liebsten in der Ferienimmobilie den Urlaub. Wenn das dann natürlich sogar die eigene ist, dann ist das ideal. Kein Buchungsstress, keine fremden Matratzen, um sich diesen Traum zu erfüllen, weil der kostet natürlich auch ein bisschen was, werden die meisten Besitzer dabei dann auch zum Vermieter, um das Ganze zu finanzieren. Und da gibt es natürlich einiges zu beachten. Sprechen wir heute drüber mit Martin Englert, Immobilienexperte der LBS. Hallo Martin.
Moin Christian.
Moin. Ja, wie gesagt, in Deutschland gibt es geschätzt eine 500.000 Ferienwohnungen und Häuser. Ich vermute, es gibt eine wesentlich höhere Dunkelziffer noch. Und 4/5 davon sind in privater Hand. Was sind denn so nach deiner Erfahrung die beliebtesten Regionen?
Ja, also Klassiker sind natürlich Nord- und Ostsee samt der Inseln. Dann kommen noch die Alpen, Voralpen dazu, aber auch Mittelgebirge, Seenplatten und Flusstäler. Am Ende muss man sagen, sehr unterschiedlich. Je beliebter die Region allgemein, je höher die Preise. Das versteht sich von selbst. Und letztendlich hat da jeder so sein individuelles Faible für die einzelnen Regionen, aber am häufigsten die genannten.
Das gilt ja für jede andere Immobilie letztlich auch. Die Lage entscheidet über den Preis. Und Sylt wird es nicht immer werden können, aber es gibt halt auch viele andere schöne Destinationen. Aber sind wir beim Stichwort. Immobilie hat immer was zu tun mit Standortfaktoren. Wenn ich mich für eine Region entschieden habe, worauf muss ich denn ansonsten erstmal grundsätzlich achten? Welche Fragen muss ich mir stellen, wenn ich mich mit dem Thema Ferienimmobilie beschäftige?
Immobilie ist erstmal ja weit gefasst. Das erste wäre, welche Objektart möchte ich haben? Ist es ein Ferienhaus, also für mich alleine ein Haus oder eine Ferienwohnung? Oder steige ich gleich groß ein und nehme mehrere Ferienwohnungen? So, das ist vom Hintergrund des Objektes oder der Objektart relevant. Und dann stellt sich die Frage der Nutzung. Und das ist gerade bei Ferienimmobilien natürlich so ein Thema. Will ich das ausschließlich selber nutzen? Es ist also für mich so ein Luxus, ein persönlicher Luxus, ein Wochenendhaus, was man vielleicht auch von früher noch so kennt, wo man dann am Wochenende sich zurückzieht, der ideale Rückzugsort.
Oder sich auch die ganze Familie mal treffen kann.
Die Familie trifft. Mhm. So, da muss man sich immer fragen, man bindet sich dauerhaft immer an denselben Ort. So gibt es vielleicht andere Alternativen. Das sind dann Überlegung, die man unbedingt anstellen müsste. Zur Vermietung wäre die zweite Option. Da hat man dann so die Option, eben Rendite zu erwirtschaften und hat trotzdem ein Ferienhaus. Und im Allgemeinen kann man sagen, die Perspektiven sind grundsätzlich positiv. Also die Zahl der Übernachtungen in Ferienwohnungen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Das schwankt natürlich sehr, sehr stark. Also während Corona war eine ganz schwierige Phase, ganz klar, da ging das ja nicht, war es verboten. Danach, Urlaub in Deutschland ging extrem nach oben. Danach, als dann, sag ich mal, das erste Jahr nach Corona war es vielleicht noch sehr, sehr viel und die Jahre später pendelte sich das wieder ein bisschen ein. Also man hat da schon ziemliche Schwankungen, aber der Trend ist so, dass es mehr Urlaube in Ferienwohnungen gibt.
Das hängt sicherlich auch mit Klimawandel, Flugreisen, Verteuerung, immer heißeren Auslandsdestinationen und all diesen Geschichten zusammen. Das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt sagtest du, ich muss mir zu Anfang grundsätzlich die Frage stellen, will ich es ausschließlich selber nutzen oder will ich es vermieten? Ich gefühlsmäßig würde ich sagen, die Mischform ist doch wahrscheinlich die häufigste, oder? Ich nutze es zwar auch selber, aber ich kann es mir gar nicht leisten, das nicht auch zu vermieten.
Ja, man muss natürlich immer die steuerlichen Belange berücksichtigen. Da sollten wir nachher nochmal drauf eingehen, weil da ist nicht alles möglich, wenn man die maximale Rendite erwirtschaften will. Aber die erste Frage ist tatsächlich, möchte ich fremde Menschen in meiner Wohnung. Und wenn ich jetzt mal in meine Ferienwohnung komme und ich vermiete sie, dann ist irgendwie auch immer was zu tun und fällt mir immer was auf, was ich vielleicht machen muss, was vielleicht die Mieter vorneweg hinterlassen haben, Abnutzung, irgendwas ist kaputt gegangen, Möbel sind umgestellt. Das muss man sich überlegen, will ich das? Oder will ich eben diesen absoluten Luxus und sagen, ich habe keine Menschen bei mir in der Wohnung?
Also am Anfang steht eine emotionale Entscheidung, ist das etwas, was mein Rückzugsort ist und der soll auch unantastbar sein? Oder kann ich mir vorstellen, um mir überhaupt das Ganze verwirklichen zu können, den Traum, nehme ich auch in Kauf, dass andere das nutzen. Gehen wir mal von dem letzteren Fall aus. Was muss denn erstmal eine solche Immobilie hergeben, damit die überhaupt realistisch und vernünftig vermietet werden kann?
Wie immer muss man sich Gedanken machen über die Zielgruppe. An wen möchte ich es denn eigentlich vermieten? Wir reden über Ferienimmobilien. Die Lage muss einigermaßen gefragt sein natürlich. Es muss ein marktgängiger Bereich sein, das vorneweg. Und dann die Zielgruppe. Sind es eher junge Familien? Liegt natürlich auch daran, habe ich ausreichend Platz für eine junge Familie? Also wie viel Schlafzimmer habe ich? Wie viele Bäder habe ich? Wie viel Fläche überhaupt? Möchte ich eine Luxuswohnung, wo ganz hohe Ansprüche gestellt werden, wo alles picobello sein muss, ich aber auch die besten Preise und höchsten Preise erzielen kann? Oder gehe ich ins andere Segment und sage, ich suche eigentlich nur Übernachtungsoptionen, biete die an, Stichwort Monteurswohnung, da muss ich weniger, sag ich mal, Qualität bereitstellen, aber im Zweifelsfall auch ein ganz anderes Klientel bei mir.
Wie komme ich überhaupt an Mieter ran? Also gesetzt den Fall, ich habe mir jetzt so ein Objekt gekauft. Idealerweise liegt das irgendwo entweder an so einem Radweg oder so, da kommen mir die automatisch vorbei. Das wird aber nicht der Normalfall sein. Ist das heute in Zeiten von Online-Plattformen problemlos oder was muss ich da beachten?
Es ist einfacher geworden, an Interessenten zu kommen. Gerade diese bekannten, weltweit agierenden Plattformen bieten da ganz tolle Möglichkeiten. Und man kann ja spaßeshalber mal irgendwelche Orte eingeben und suchen, welche Ferienimmobilien da angeboten werden, Übernachtungsmöglichkeiten. Das ist schon anders als früher, wo man dann im Gastgeberverzeichnis oder dergleichen nachgeguckt hat. Aber auch das wirft natürlich wieder Fragen auf. Also da gibt es ein ganz breit gefächertes Angebot und das reicht von eben einer Plattform, wo ich letztendlich die Abwicklung und die Anbahnung über die Plattform mache, aber vor Ort die Betreuung irgendwie organisieren muss. Da muss ich immer dran denken. Ich muss dann jemanden haben, der die Wohnung reinigt. Ich muss jemanden haben, der den Schlüssel übergibt. Ich muss jemanden haben, der die Fragen beantwortet und im Zweifelsfall auch kleine Reparaturen oder bei Problemen hilft. Oder ich schalte eine Agentur ein. Die gibt es in den wesentlichen Ferienregionen natürlich, die gibt es nicht überall. Mhm. Aber wenn man an Nord- und Ostsee beispielsweise denkt, gibt es überall Agenturen und die nehmen einem deutlich mehr ab. Die nehmen den Gästeempfang, die übergeben die Schlüssel, die stellen die Kurkarten aus, auch immer ein Thema. Ja. Die helfen bei Renovierung, die machen aber auch die Reinigung, der erste Ansprechpartner. Und man hat als Eigentümer nur zu bestimmten Anlässen Kontakt, wenn also größere Reparaturen anstehen oder irgendwelche Fragen sind. Ansonsten ist man da weitestgehend außen vor und die Agentur bildet das ab.
Ja, okay, ganz wichtiger Aspekt. Entweder ich habe es in der Nähe, habe vielleicht sogar Spaß daran, die Wohnung selber zu betreuen. Angenommen, ich bin in Rente oder habe halt ein bisschen Zeit, kümmere mich drum, habe auch Spaß am Kontakt mit den Gästen. Wird aber auch nicht zwingend der Normalfall sein, wenn, wie du sagst, man in den typischen Urlaubsregionen ist, dann ist man oft vielleicht weit weg und dann kommt man gar nicht umhin, als da ein solches Netzwerk sich aufzubauen.
Vielleicht noch einen Aspekt an der Stelle, dies in Eigenregie machen. Es gibt natürlich auch viele Konstellationen, wo man im Haus selbst vielleicht noch eine Ferienwohnung bereitstellt. Diese Option gibt es ja auch noch. Und gerade in Ferienregionen sieht man das häufiger. Und da ist es dann eben oft so, dass auch die Eigentümer die Vermarktung übernehmen. Auch diese Option gibt es, aber dann habe ich alles an der Backe, mal so wie da gesagt. Da muss ich mich wirklich um alles kümmern. gibt es aber oft. Ist natürlich, muss ich auch am wenigsten für zahlen. Es ist durchaus eine attraktive Option, wenn man es denn will, sich um das zu kümmern und wenn man möchte, nach den Gästen sozusagen die Reinigung zu übernehmen.
Ja. Kommen wir mal zum Renditeaspekt. Also Kosten haben wir gerade schon gesagt. Einmal die Anschaffung hängt natürlich stark von der Lage von der Region ab. Dann der Betrieb hängt im Wesentlichen im Zweifelsfall davon ab, was kostet mich diese Agentur, was kostet mich die Vermarktung oder kriege ich es auch selber hin. Wie kann ich mich denn da so eine Art Kostenrechnung nähern, um mal zu überschlagen, was bleibt hängen, zahle ich am Ende sogar drauf, um da ein Gespür zu kriegen, bevor ich eine Ferienimmobilie anschaffe?
Ja, das sollte man unbedingt machen. Das wäre auch unbedingt meine Empfehlung, mal zu kalkulieren. 100% sicher weiß man es nicht. Aber was gibt es? Es gibt durchschnittliche Vermietungstage für jeden Standort. Daran kann man sich orientieren. Dann muss man sich natürlich fragen, ist meine Immobilie, sag ich mal, entspricht sie den Anforderungen und kann ich die durchschnittlichen Vermietungstage erreichen oder nicht?
Wie komme ich denn an diese Informationen?
Die findet man im Internet. Die sind entsprechend abrufbar.
Für die Orte?
Für die einzelnen Orte ist das nachvollziehbar. Man kann auch den Makler natürlich fragen, wenn man es über einen Makler gekauft hat. Ja. Man kann Agenturen fragen, was ist realistisch. Die Bauträger liefern meistens etwas mit. Da gibt es auch noch weitere Quellen natürlich, aber gibt es auch durchaus über Internet Möglichkeiten, das rauszufinden. Mhm. Dann ist natürlich auch die Frage, welchen Preis kann ich erzielen? Das ist ja ganz, ganz wesentlich, wie viel Preis geht. Auch da, wenn ich mit einer Agentur zusammenarbeite, wird die einem Vorschlag machen. Und dem würde ich auch folgen, weil die können es besser beurteilen. Ich kann aber auch selber natürlich ein bisschen Marktrecherche betreiben und mir anschauen, was wird auf den Plattformen genommen. Dann frage ich mich wieder, wie ist die Ausstattung? Das muss ich natürlich immer sehen. Dann habe ich einen durchschnittlichen Preis oder einen realistischen Preis, der natürlich sehr, sehr stark schwankt zwischen Hochsaison und Nebensaison und absoluter Nebensaison und Zwischensaison. Und also da gibt es bis zu 5 unterschiedliche Saisonzeiten, die da eingeplant werden. Aber das muss man sich auch überlegen. Und dann kommen natürlich die Kostenfaktoren dazu. Wie viel muss ich abgeben? Zahle ich was für die Agentur? Wie viel Prozent nimmt die? Was zahle ich an Nebenkosten? Hausgeld? Hausmeister? Was kommt da alles dazu? Was muss ich für Instandhaltung kalkulieren? Welche Finanzierungskosten habe ich möglicherweise? Was muss ich dafür aufbringen? Und dann kann man so ein bisschen rechnen und die Excel-Tabelle sukzessive verfeinern. Das wäre also tatsächlich der Vorschlag und die Empfehlung, um so einen Einblick zu bekommen, rechnet sich das oder rechnet sich das nicht. Und meine dringende Empfehlung wäre, etwas defensiver ranzugehen, nicht mit 200 Tagen zu rechnen, sondern vielleicht nur mit 120. Nur ein Beispiel, nicht den Versprechungen erliegen, die andere vielleicht machen oder den Erfahrungen von Nachbarn gleich zu trauen. Es braucht auch immer eine gewisse Zeit, bis so eine Ferienimmobilie, sag ich mal, am Markt etabliert ist. Und insofern lieber defensiv rechnen, lieber bei den Kosten auch ein bisschen mehr kalkulieren, um einfach da Sicherheit zu haben. Mhm. Und, das ist ja der Aspekt, die Ferienimmobilie muss sich nicht gleich rechnen. Die muss sich nicht gleich rechnen. Sie sollte sich irgendwann rechnen. Das ist so der Blick hin zu dem Finanzamt und den Anforderungen. Und bei einem absoluten Luxusobjekt habe ich ja vielleicht auch noch andere Beweggründe, dass man sagt, ich möchte einen Teil der Kosten decken. Mhm. Also insofern lieber vorsichtig kalkulieren und nicht zu optimistisch rangehen.
Okay, also eher langfristiges Invest. Im normalen Vermietbereich, normale Immobilien rechnet man, glaube ich, so 3-4% Rendite und das ist schon gut langfristig gerechnet. Gibt es einen Erfahrungswert bei Ferienimmobilien? Liegt der da wesentlich anders?
Ich würde da auch von den 3-4% ausgehen. Der Einkauf ist da ganz entscheidend. Mhm. Also wenn ich jetzt heute eine Ferienimmobilie kaufe, muss ich in aller Regel einen sehr, sehr hohen Preis bezahlen. Und insofern wäre ich froh, wenn ich 3-4% Rendite erwirtschaften würde. Wenn ich relativ günstig an eine Ferienimmobilie komme, ist auch deutlich mehr drin.
Okay.
Und das ist eben der Unterschied zum Mietmarkt. Ich kann jedes Jahr, mindestens jedes Jahr, mir Gedanken machen, welche Preise ich nehme. Ich kann ohne Problem von Mieter zu Mieter unterschiedliche Preise, von Saison zu Saison unterschiedliche Preise machen. Das heißt, ich bin da, wenn der Markt boomt, muss ich nach oben gehen. Wenn es nicht läuft, muss ich aber auch nach unten gehen. Mhm. Also ich habe in der Preisgestaltung ganz andere Möglichkeiten. Das erleben wir eben auch, eine absolute Differenzierung, was die Preise anbelangt. Teilweise vielleicht ein bisschen sportlich. Ich würde dann immer sagen, übertreibt es lieber nicht, was die Preise anbelangt. Aber ich bin da eben sehr, sehr, sehr flexibel. Mhm. Und das ist sicherlich ein Vorteil bei einer Ferienimmobilie. Ja.
Da muss man sicherlich im Laufe der Zeit dann auch ein Gefühl entwickeln. Ich habe ja auch hohes Interesse, mir Stammgäste ranzuziehen und die will ich dann ja auch pflegen.
Du vielleicht hast, noch ein Aspekt, wo du das gerade sagtest mit den Stammgästen. Das ist natürlich auch immer so ein emotionaler Aspekt bei Ferienimmobilien. Man möchte, dass die Gäste ja auch die Sachen pfleglich behandeln. Mhm. Stammgäste wissen das zu schätzen. Also das ist wirklich ein hohes Gut, Stammgäste zu haben. Und ich habe auch immer so diese leise Vermutung, dass wenn der Preis zu sportlich ist, die Gäste auch sagen, dann will ich es auch besonders gut nutzen. Also auch das wäre aus meiner Sicht eher eine Empfehlung, nicht zu übertreiben, sondern lieber eine gute Beziehung zu den Gästen aufzubauen und damit eben auch sicherzustellen, dass sie wiederkommen, aber andererseits auch, dass sie das Objekt nicht übermaßen in Anspruch
nehmen. Wer auf jeden Fall immer wiederkommen wird, ist das Finanzamt. Wie ist denn das Stichwort steuerliche Aspekte bei Ferienimmobilie? Wo sind da die Fallstricke?
Ja, da vorweg natürlich der Hinweis, Steuerberatung dürfen wir nicht machen. Mhm. Unbedingt den Steuerberater zu Rate ziehen. Das ist ganz, ganz zentral, weil da gibt es einige Aspekte. Ich sagte vorhin, die Ferienimmobilie muss sich nicht gleich rechnen, aber sie muss sich irgendwann rechnen. Und zwar im Betrachtungszeitraum von 10 Jahren, so in aller Regel. Warum? Weil das Finanzamt wird irgendwann fragen, liegt eine Gewinnerzielungsabsicht vor? Mhm. Was verbirgt sich dahinter? Man sollte irgendwann ins Plus kommen. Sonst sagt das Finanzamt, das ist Liebhaberei und das wird dann steuerlich anders behandelt.
Kennt man wichtiger aus anderen Aspekt. Hobbybereichen auch.
Ne? Absolut, absolut wichtig. Beim Neubau ist es ja so, das sieht man häufig, ich kann die Mehrwertsteuer absetzen. Also ich kaufe gleich zum Nettopreis. Häufig wird auch gleich der Nettopreis angegeben. Da muss man ein bisschen aufpassen bei den Exposés. Also genau lesen, das hilft. Konsequenz ist, dass ich dann aber auch in die Umsatzsteuerpflicht komme und eben die Mehrwertsteuer entsprechend ausweisen muss. So. Und dann gibt es noch für die Umsatzsteuerpflicht, die ist grundsätzlich bei der Ferienvermietung immer ein Thema. Dann gibt es die sogenannte Kleinunternehmerregelung, da kann man sich davon befreien. Kaufe ich jetzt einen Neubau, dann will ich aber ja genau die Mehrwertsteuer absetzen. Und dann habe ich aber an anderer Stelle auch die Mehrwertsteuerpflicht. Da muss ich Umsatzsteuervoranmeldung machen und, und. Also hängt schon ein bisschen was dran. Und insofern wieder der Hinweis mit dem Steuerberater, um das auch sauber und verlässlich zu regeln. Und es ist eben auch so, dass ich die eigene Nutzung dann ausschließen muss, um nicht in Diskussionen mit dem Finanzamt zu kommen. Das heißt, ich beauftrage eine Agentur beispielsweise. Die Agentur schreibt in dem Vertrag auch rein, Eigennutzung ist ausgeschlossen. Ich entgehe dem Thema der Zweitwohnungssteuer, weil ich bin nicht vor Ort. Aber es ist dann eben auch nicht mehr das Modell, wo ich dann sage, ich fahre jedes Wochenende hin, dann biete ich es ja den Gästen an. Ja. Ich biete die Wohnung den Gästen an und halte sie den Gästen vor. Und nur so kann ich die ganzen steuerlichen Vorteile in Anspruch nehmen. Und Mischformen sind natürlich möglich, aber die sind dann steuerlich wieder anders zu regeln.
Okay.
Da kann ich nicht alles absetzen. Da gibt es dann auf den ersten Blick relativ komplizierte Regelungen. Und deswegen nochmal der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer an der Stelle,
Steuerberater. Du hast aber im Wesentlichen vom Neubau jetzt gerade gesprochen, ne?
Ich habe vom Neubau gesprochen wegen der
Steuer.
Wegen der Mehrwertsteuer, ja. Grundsätzlich ist aber die Vermietung von Ferienwohnungen immer umsatzsteuerpflichtig. Und dann Stichwort Kleinunternehmerregelung, gibt es ganz viel dazu zu sagen. Und wenn wir, das Thema Steuern ist ja fast schon ein eigener Podcast, aber es gibt noch ein Stichwort, was auch noch fallen sollte, Gewerbesteuer. Auch das kann theoretisch schlagend werden, das ist dann erst aber im gewissen Umfang, einer gewissen Anzahl an Ferienimmobilien erforderlich. Aber auch das ist ein Thema, was theoretisch relevant werden könnte. Und das zeigt schon, da hängt ein bisschen was hinter. Es ist etwas aufwendiger als bei einer normalen Vermietung.
Ja, aber das ist ein gutes Stichwort. Ich würde in dem Zusammenhang nochmal verweisen wollen auf unsere Folge 21. Da haben wir zum Thema Wohnungsvermietung allgemein schon was gesagt. Und natürlich gibt es da viele Überschneidungen zu unserem Thema hier. Und wie immer wollen wir natürlich sagen, wir machen diesen Podcast nicht, um abzuschrecken, sondern um Mut zu machen. Also es sammelt sich vieles an, was zu bedenken ist. Aber du sagst ja zu Recht, wenn ich das alles in Ruhe vorher angehe, mich auf Plattform tummel, selber ja natürlich miete, wenn ich selber im Urlaub mit einem anderen Auge da mal drauf gucke, dann entwickle ich ja auch ein Gespür dafür und bekomme dann auch eine entsprechende Sicherheit. Was wäre denn so dein persönliches Fazit zum Thema Ferienimmobilien? Nochmal so die wichtigsten Stichwörter zusammengefasst.
Eine Entscheidung zwischen Kopf und Bauch. Mhm. Ich persönlich habe mit meiner Frau den Bauch entscheiden lassen, aber den Kopf nicht gänzlich ausgeschaltet. Also da steckt schon immer so ein bisschen Herzblut in diesem Thema Ferienimmobilie. Und ich finde das auch immer schön, sich dann mit der eigenen Immobilie, der eigenen Ferienimmobilie in der Lage, wo man gerne Urlaub macht, damit auseinanderzusetzen. Das ist auf den ersten Blick eine Entscheidung, die man in Ruhe treffen sollte, wo man nicht nach einem schönen Urlaub sagt, Mensch, da möchte ich immer wieder hin, weil man bindet sich auf Dauer. Wenn man aber eine Region hat, wo man sich vorstellen kann, immer mal wieder hinzukommen, und man muss ja allein für die Eigentümerversammlung oder für Vor- oder Nachsaisonbetrachtung oder irgendwelche Änderungen, muss man regelmäßig dann da schon vor Ort sein, das bleibt nicht aus, dann ist das eine wunderbare Möglichkeit, sich da eben Eigentum aufzubauen und das Finanzamt daran auch zu beteiligen, weil die Möglichkeiten sind durchaus positiv. Es ist Aufwand, ja, aber der Nutzen ist auch absolut da und man kann eben unternehmerisch, kleinunternehmerisch in aller Regel tätig werden und sich so ein kleines Vermögen aufbauen in einer der schönsten Regionen aus persönlicher Sicht. Also insofern ein sehr, sehr schönes Thema, auch wenn es ein bisschen Aufwand bedeutet, wenn es dann, wenn man im eingeschwungenen Zustand ist, wenn man die ganzen Fragen rund um Steuer, Finanzierung etc. geklärt hat, dann ist der Aufwand absolut überschaubar. Und ja, entscheidet anhand des Kopfes und des Bauches. Ich habe anhand des Bauches final entschieden und fand das sehr gut.
Und am langen Ende muss man einfach auch ein bisschen Lust drauf haben, höre ich daraus. Kopf und Bauch haben wir heute bedient. Danke an Martin Englert. Und ja, vielleicht habt ihr ja Lust, uns auch mal eure Erfahrungen hier zu hinterlassen. Ansonsten wünschen wir alles Gute bis zur nächsten Folge. Euer Christian Schröder.